NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Erschrecken und Erleichterung zugleich bei vielen Jüdinnen und Juden nach der Landtagswahl in Niedersachsen. Einerseits hat die AfD erstmals den Sprung in den niedersächsischen Landtag geschafft, andererseits konnte sie nur 6,2% der Stimmen für sich gewinnen und nicht 12,6% wie bei der Bundestagswahl oder sogar 27% wie in Sachsen bei derselben Wahl, wo sie erstmals sogar knapp vor der CDU lag. Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich von der CDU zog in dieser Woche die Konsequenz und trat zurück. Es droht in Sachsen mehr als nur eine leichte Verschiebung der politischen Verhältnisse, es droht ein Ruck nach rechts außen, schrieb Nora Goldenbogen in der Jüdischen Allgemeinen schon vor seinem Rücktritt. Sie ist Historikerin und Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen der jüdischen Gemeinden. Organisiertes jüdisches Leben gibt es in Sachsen in den drei großen Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz. Nora Goldenbogen äußert sich nicht häufig in bundesweiten Medien. Ich habe sie vor dieser Sendung gefragt, was die Geschichte hinter dieser Kolumne ist, wie Jüdinnen und Juden die Situation in Sachsen wahrnehmen.
Also wir haben eine Entwicklung, die rechtsextremes Gedankengut und Sympathisanten für dieses Gedankengut in vielen Jahren, die unsere Mitglieder teilweise auch gespürt haben. Vor allen Dingen durch Fremdenhass, vor allen Dingen auch durch Äußerungen gegenüber denen, wo man es sofort merkte, vor allen Dingen wenn sie russisch-jüdisch oder ukrainisch-jüdische Wurzeln hatten, die man heute noch hörte an der Sprache und so weiter.
Das heißt, Ihre Gemeindemitglieder erleben durchaus auch üble Bemerkungen auf der Straße, oder?
Ja, also ich habe zumindest für uns in Dresden mehrere solche Äußerungen schon gehört, also wo Gemeindemitglieder mir das erzählt haben. In Chemnitz gab es Anschläge auf die Synagoge und auch in Leipzig sind solche Vorkommnisse schon bekannt gewesen.
Trotzdem gab es ja auch in den jüdischen Gemeinden und gibt es Sympathien für die AfD aus Angst vor politischem Islam und islamistischem Terror? Hat die AfD auch in jüdischen Gemeinden bei Ihnen ihren Einfluss ausbauen können oder wie ist die Tendenz?
Also ich würde sagen, ausbauen eher nicht. Ich denke, dass es auch in allen drei jüdischen Gemeinden hier in Sachsen AfD-Wähler gab. Welche Größenordnung das hat, kann ich einfach nicht sagen. Wir machen natürlich keine Frage, was habt ihr gewählt? Aber es ist auf keinen Fall eine große Gruppe.
Was sind denn nach Ihrem Eindruck die Themen der AfD-Wähler in Sachsen? Gibt es reale Probleme, wegen derer die Leute die AfD wählen?
Ich denke schon. Es ist ja vor allen Dingen der ländliche Raum und die kleineren Städte, wo diese überdurchschnittlich großen Wahlergebnisse erreicht wurden. Und dort gibt es tatsächliche Probleme, was die Infrastruktur sieht, zurückgefahren wurden in den letzten 20 Jahren, dass man nicht mehr von A nach B kommt. Lehrermangel, damit Schulschließungen an kleineren Orten, Arztpraxen, die fehlen, Sicherheit, wo die Leute das Gefühl haben, da ist zu viel gespart worden und es gibt keine Sicherheit mehr durch Polizeipräsenz. Und das sind auch keine imaginären Fragen, sondern tatsächliche. Und sie sind meines Erachtens nicht genügend wahrgenommen worden. Dadurch ist auch das Thema der Flüchtlinge an den Stellen auch so weit hochgekocht, weil sie gesagt haben, die kriegen das, für uns ist nichts da. Also es ist auch eine Vermischung von verschiedenen Dingen, die dann motiviert haben, dazu AfD zu wählen.
Der vorgestern zurückgetretene Ministerpräsident Stanislaw Tillich galt ja als eher leisetreterisch gegenüber der AfD. Es wurde immer wieder kritisiert, er neige dazu, die rechte Gefahr herunterzuspielen. Zuletzt forderte er einen Rechtsruck der Bundes-CDU. Was denken Sie, wird sein voraussichtlicher Nachfolger Michael Kretschmer da eine Verbesserung bringen?
Also ich kann das so im Ganzen nicht einschätzen. Ich habe ihn aber auf einem Gebiet kennengelernt. Er hatte seinen Bundestagswahlkreis in Görlitz. Und dort gibt es eine wunderschöne Synagoge. Es gibt keine Gemeinde mehr und er hat sich sehr dafür engagiert, dass diese Synagoge restauriert, saniert, historisch entsprechend mit all den Dingen, die man beachten muss. Da hat er wirklich eine große Leistung vollbracht. Und das ist so etwas, was mich ein bisschen hoffen lässt, dass er diesen Teil des Problems im Auge behält.
Er hat ja nun seinen Wahlkreis an einen AfD-Politiker verloren. Denken Sie, er wird Schluss machen mit diesem Kurs, die Gefahr von Seiten der AfD so runterzuspielen?
Jetzt sage ich mal, ich hoffe das.
Das war Nora Goldenbogen. Sie ist Historikerin und Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen der jüdischen Gemeinden. Wir bleiben thematisch in Dresden. Dort eröffnete ein Konzert der Sängerin und Kantorin Sveta Kundisch die jüdische Musik- und Theaterwoche. Wir stellen sie vor. Im Anschluss an unsere Sendung wird Annette Böckler aus Zürich den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Sieger der Parlamentswahl in Österreich, Sebastian Kurz, fordert von potenziellen Koalitionspartnern eine klare Haltung gegen den Antisemitismus. Eine Politik der Nulltoleranz gegenüber jeglichen antisemitischen Tendenzen sei ihm sehr wichtig, sagte Kurz der israelischen Zeitung Israel Hayom. Dies sei eine Vorbedingung für die Bildung einer Koalition unter seiner Führung. Seine konservative ÖVP habe bereits in der Vergangenheit versucht, den Antisemitismus zu bekämpfen, auch bei eigenen Mitgliedern, sagte Kurz, er wolle diesen Kampf fortsetzen. Die zur Auseinandersetzung mit dem Holocaust geplante internationale Begegnungs- und Bildungsstätte im niedersächsischen Bergen nahe dem ehemaligen Konzentrationslager steht auf der Kippe. Die städtische CDU-Fraktion beantragte die bereits zugesagte Bundesförderung von 3,6 Millionen Euro für das Projekt nicht abzurufen. Die im Strukturwandel befindliche Stadt könne eine wirtschaftliche Umsetzung des Projekts derzeit nicht gewährleisten. Der Leiter der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, Jens Christian Wagner, sprach von einer vertanen Chance. Die Stiftung werde mit den von ihr geplanten Tagungen und Projekten alleine bereits für genügend Übernachtungsgäste und einen wirtschaftlichen Betrieb sorgen. Gerade in der heutigen Zeit sei die geplante Begegnungsstätte wichtig für Jugendliche, die sich mit dem Konzentrationslager Bergen-Belsen und dem Schicksal von Anne Frank, die dort starb, auseinandersetzen wollen. Eine Entscheidung des Stadtrats von Bergen ist am 26. Oktober geplant. Mit einem Gedenktag soll am 29. Oktober im mecklenburgischen Sternberg im Kreis Ludwigslust-Parchim an das Pogrom gegen die Sternberger Juden vor 525 Jahren und die anschließende Vertreibung der Mecklenburger Juden erinnert werden. Um 14 Uhr beginnt im Rathaussaal eine interreligiöse Friedensandacht. Dazu laden der jüdische Rabbiner Juri Katnikow, der evangelische Bischof Andreas von Malzahn, die evangelische und die katholische Kirchengemeinde sowie die Stadt ein. In der Winterkirche singt der Chor der jüdischen Gemeinde Schwerin. Am 24. Oktober 1492 ließen Mecklenburgs Herzöge in Sternberg 25 jüdische Männer und 2 jüdische Frauen auf dem Scheiterhaufen bei lebendigem Leib verbrennen. Grund dafür war eine angebliche Schändung von 2 geweihten Abendmahlsoblaten. Soweit die Meldungen.
Wir schauen noch einmal nach Dresden. Dort hat am Montag unter dem Motto »Vostok goes West« die 21. jüdische Musik- und Theaterwoche begonnen. Das russische Wort »Vostok« bedeutet »Osten«. Mit Konzerten, Lesungen, Film- und Theateraufführungen behandelt das Festival die vielfältigen Einflüsse postsowjetischer jüdischer Migranten auf die deutsche Gesellschaft seit dem Mauerfall. Eröffnet wurde es von einem aufsteigenden Stern am Sängerhimmel, der Sopranistin und Kantorin Sveta Kundisch. Begleitet von dem amerikanischen Akkordeonisten Patrick Farrell brachte sie in einer Art Erzählkonzert die Geschichte ihrer Familie auf die Bühne. Eine Geschichte, die symbolisch steht für die verschiedenen Stationen und biografischen Brüche, die das ost- und mitteleuropäische Judentum in den vergangenen Jahrzehnten durchlebt hat. Wolfram Nagel hat Sveta Kundisch in Dresden getroffen.
Noch als Jugendliche hat Sveta Kundisch dieses herzergreifende Klagelied des jiddischen Kantors Josele Rosenblatt gelernt. Da lebte sie noch in der Ukraine. Und sie habe kein Wort Hebräisch verstanden, erzählt die Sängerin mit den langen dunklen Haaren und der klaren Stimme. Nach dem Zerfall der Sowjetunion seien schon bald junge Israelis ins Land gekommen, um beim Wiederaufbau der Gemeinden zu helfen. Das hieß auch, eine verschüttete jüdische Tradition neu zu beleben, die trotz aller Verbote nie ganz verschwunden war, zumindest in den Erinnerungen.
Mein Urgroßvater, Hirschmann Schiemann, war ein Kantor, ein Sänger und ein Verbreiter in der Synagoge.
Er lebt im Städtel bei der ukrainischen Stadt Ovroch an der Grenze zu Weißrussland, ein strenger orthodoxer Jude. Er hätte sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass seine Urenkelin gut 100 Jahre später einmal als Kantorin vor der Gemeinde steht, umhüllt mit einem Gebetsschal. Sveta Kundisch ist 35 Jahre alt und lebt in Berlin. Ihr Studium am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam ist fast abgeschlossen. Regelmäßig fährt sie nach Braunschweig, wo sie bereits eine feste Anstellung als Kantorin bekommen hat. Mit ihrer profunden musikalischen Ausbildung und vor allem mit ihrem großen Liedrepertoire könnte sie gewiss auch als Künstlerin leben. Gehört sie doch schon seit Jahren zu den Lichtgestalten der internationalen Klezmer-Szene.
In Braunschweig bin ich schon wie zu Hause. Es ist eine kleine und sehr feine und sehr warme Gemeinde und ich bin jetzt regelmäßig da als Kantorin.
Svetas Weg führte nicht direkt nach Deutschland, sondern zunächst nach Israel. Am Gymnasium lernte sie Ivrit und vor allem auch Jiddisch. Und sie begann all die Lieder zu verstehen, die ihre Großeltern und Eltern immer gesungen haben.
Ich kann nicht sagen, dass meine Familie sehr gläubig ist, aber das Wort Tradition bedeutet schon sehr, sehr viel für sie. Und dass ich weiter diese Tradition trage, dass ich weiter jiddische Lieder singe und in eine Synagoge vorbete, ist für meine Familie sehr wichtig.
Spontan singt Sveta einen Gebetsvers aus der Amida. Le Dor Vador, von Generation zu Generation, soll die Tradition weitergegeben werden.
Le Dor Vador, nagid Gott lecha.
Sveta spricht fließend Deutsch, aber auch Ivrit, Englisch und natürlich Russisch bzw. Ukrainisch.
Leider musste ich das lernen. Ja, das ist mein Glück. Ich bin nicht so sprachbegabt, aber ich habe in verschiedenen Ländern gewohnt und musste dadurch die Sprachen lernen. Ja.
Als Muttersprachlerin hat sie es viel leichter, sich mit den vielen Zuwanderern zu verständigen. Auch in Braunschweig ist die Muttersprache der meisten Gemeindemitglieder Russisch oder Ukrainisch. Seit Jahren ist Sveta Kundisch eine gefragte Dozentin beim Jiddisch-Sommer in Weimar, das bedeutendste Lernfestival für die jiddische Kultur. Das Erzählkonzert über die Geschichte ihrer Familie ist das neueste Projekt. Es basiert auf Tonbandaufnahmen ihres Großvaters Motik.
Diese Aufnahmen sprechen sie Russisch und Jiddisch, singen Lieder.
Wie Auf dem Weg steht der Baum von Itzig Manga. Für Sveta Kundisch und ihre Familie war das auch immer ein jüdisches Sehnsuchtslied nach Freiheit in Eretz Israel.
Mit dem Erzählkonzert Mitiks Tonband, die Geschichte einer Familie, haben Sveta Kundisch und Patrick Farrell die 21. Jüdische Musik- und Theaterwoche in Dresden eröffnet. Sie dauert bis Ende des Monats. Das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Annette Böckler aus Zürich.
Es gibt eine sehr gefährliche Weise, heilige Schriften zu lesen und auszulegen. Sie ist ganz einfach. Alles, was gut ist, gilt einem selbst. Alles, was schlecht ist, gilt anderen. Das kann aber noch getoppt werden. Eine noch gefährlichere Weise ist zu meinen, man hätte einen Text verstanden. Der Wochenabschnitt diese Woche, Parashat Noach, mit seinen Geschichten von der Sintflut und dem Turm zu Babel, verführt zu beidem. In der Mishnah, einem Werk, das um 200 entstanden ist, ein Text, der das Judentum mehr prägte als die Bibel, heißt es: Ganz Israel hat Anteil an der zukünftigen Welt, denn es heißt in Jesaja 60, dein Volk, sie sind alle Gerechte, für ewig werden sie das Land besitzen. Gemeint ist das Eretz Chaim, das Land des ewigen Lebens, ein anderer Ausdruck für die zukünftige Welt. Ein schöner Satz, so positiv, so trostvoll. Allen wird eine gute, gesegnete Zukunft in Aussicht gestellt. Doch gleich der nächste Satz lautet: Folgende haben keinen Anteil an der künftigen Welt. Wer sagt, die Auferstehung der Toten sei nicht von der Tora herzuleiten, oder die Tora sei nicht von Gott gegeben, oder wer nur zu seiner eigenen Vergnügung lebt, auch wer auswärtige Bücher liest, Könige der Nationen und Könige Israels und Privatleute und sogar ganze Generationen werden verdammt. Die Zeitgenossen der Sintflut werden nicht zum Gericht auferstehen und die Liste geht weiter. Was will der Text uns eigentlich sagen? Will er sagen, die ganze Welt ist abgrundtief schlecht und die meisten Menschen sind ewig verloren? Die meisten anderen, versteht sich? Oder will die lange Liste von Verdammten sagen, am Ende ist eigentlich niemand gerecht, also sollte sich auch keiner von uns allen für etwas Besseres halten? Das Schöne an den heiligen Schriften des Judentums ist, dass man sie nicht einfach lesen kann. Man braucht die Diskussion. Es sind gemeinschaftsbildende Texte. Sie schaffen eine Lernbeziehung. Und diese ist der Kern des jüdischen Lebens. Manche der Gespräche und Debatten wurden sogar festgehalten, doch auch nur dazu, um dann weiter zu diskutieren. Der Talmud, entstanden im Gebiet des heutigen Irak, ist die Sammlung der Gespräche über die Mischna. Die erste Frage in der Gemara, also dem Kommentar im Talmud zu dem Text, den ich gerade zitiert habe, ist dieselbe, wie wir auch heute haben. Weshalb wird dies alles gesagt? Fragt der Talmud nach dem Zitat der Mischna. Die Rabbanan im Talmud lehrten, die Zeitgenossen der Sintflut waren wegen der Güte, mit der Heilige, gepriesen sei er, sie überhäuft hatte, übermütig geworden. Von ihnen heißt es nämlich, ihre Häuser waren wohlbehalten, kein Schrecken traf sie, sie verbringen ihre Tage in Glück und ihre Jahre in Wonne. Und dies veranlasste sie, zu Gott zu sagen, geh weg, deine Wege zu kennen begehren wir nicht. Sie dachten nämlich, wir brauchen Gott höchstens wegen der Regentropfen, aber wir haben Flüsse und Quellen, die unseren Bedarf decken. Deshalb sprach Gott, sie reizen mich mit dem Guten, mit dem ich sie überhäuft habe, deshalb will ich eine Wasserflut bringen. Und dann diskutieren die Rabbinen des Talmud Parashat Noach, Vers für Vers. Sie suchen und diskutieren, was die Generation der Flut getan haben könnte, dass Gott die Sintflut brachte. Doch ich höre jetzt hier auf, denn es gibt sowieso nicht die eine richtige Antwort. Und vielleicht war ja auch schon unsere Frage falsch. Worum es geht, ist, den Text selbst in Gemeinschaft liebevoll zu studieren, sich von den Fragen und Ideen anregen zu lassen und selbst neue Einsichten einzubringen, gemeinsam mit anderen zu suchen und zu entdecken, was man tun muss, um eine Zukunft zu haben, um teilzuhaben an der kommenden Welt. Ich wünsche Ihnen eine solche Gemeinschaft von suchenden Lesern und lesenden Suchern. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Annette Böckler aus Zürich.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.